ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen. Und ich habe heute den Boris Simon als Gast. Boris, er war schon mal hier, weil er inzwischen doch längerer Weggefährte von mir, auch der Mimo-Meisterreis ist. Er hat mit seinem Bruder zusammen und, korrigier mich, mit einem Freund.
Mit Uwe Otto haben wir jetzt zu dritt ein Unternehmen.
Genau, die Clever Group gegründet, die hauptsächlich Handwerkern und Baudienstleistern dabei hilft, die richtigen mobilen Lösungen am Start zu haben, wenn es rausgeht auf die Baustelle und die Mitarbeiter eingebunden werden sollen. Er ist aber auch Kampfsportler. Karate ist seine Leidenschaft, und zwar in vielerlei Hinsicht. Und er hat in dem Zusammenhang über die letzten 3 Jahrzehnte extrem viel lernen können, extrem viel zusammengetragen. Ein Buch geschrieben, ein Meisterplanbuch, ein meisterhaftes Buch ist jetzt veröffentlicht worden im März. Und heute spreche ich mit ihm über dieses Buch und was er uns und auch dir, lieber Zuhörer, und auch mir schon mitgegeben hat, weil ich habe es an vielen Stellen schon reingelesen. Es ist jetzt weniger der Roman, der Thriller, den man durchliest, so der Page-Turner, sondern es ist eher so ein tatsächlich, ich habe ein Thema, ich gucke da drin und ich lese ein, zwei Seiten durch und bin einfach extrem inspiriert immer. Ich habe ein paar solche Bücher bei mir zu Hause. Gab auch mal schon Spiegel-Bestseller, vielleicht wird deins ja auch eins. Hallo Boris, schön, dass du da bist.
Hallo Achim, auch mal genau, vielen Dank heute.
Ich habe es gerade kurz angesprochen, ich habe mehrere solche Bücher und das ist jetzt einfach ein weiteres, extrem tolles Buch, muss ich sagen, Hut ab, Chapeau, finde ich richtig Dankeschön. Gut gelungen, auch nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Gestaltung her. Und warum? Ich will ganz kurz, bevor ich dir die erste Frage stelle, von den 2 anderen Büchern erzählen, die ich schon habe, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Beides Spiegel-Bestseller, das sind Bücher über Fehler, die man nicht machen soll. Also das geht ganz oft um Biases, Vorurteile, die man als Mensch hat. Das sind immer ganz, ganz viele verschiedene Fehler, die man macht, die wir alle machen. Und wenn man da auch 2, 3 Seiten drin liest, dann fällt es einem immer wie Schuppen von den Augen. Sagt, ertappt, erwischt oder manchmal auch so, oh, das ist ja toll, das mache ich intuitiv schon richtig. Boris, in deinem Buch geht es um vieles, aber der Hauptthema ist eigentlich das Thema Glück. Und wir haben ja im Bauimpulse-Podcast viele Zuhörer, die Führungskräfte sind, viele Zuhörer, die selber ein Unternehmen haben, die Mitarbeiter führen. Und ich weiß es aus vielen, vielen, vielen Kundengesprächen, die sind in ihrem Alltag nicht immer, nicht ständig und nicht jeden Tag glücklich. Was ist denn für dich Glück?
Also für mich ist Glück, wenn ich jetzt in diesem Moment glücklich sein darf, ohne an morgen zu denken und ohne an gestern zu denken, einfach jetzt in dem Moment, wo ich bin, bei dir und gemeinsam mit dir diesen Podcast zu machen.
Okay, was würdest du sagen, was ist für die meisten Menschen Glück?
Ob richtig oder falsch, gut oder schlecht, dafür gibt es keine Aussage. Das Wort Glück muss jeder für sich selber finden und viele Dinge, wo man meint, dass das mich glücklich macht, stellt sie am Ende dabei raus, das war gar nicht das große Glück. Also sollte man vielleicht gar nicht das große Glück suchen, sondern einfach in dem Moment, wo ich jetzt hier bin, in dem Moment mein Glück suchen. Das ist eher nur greifbar, als wenn ich jetzt irgendwas suche, wo mich glücklich macht und am Ende vielleicht tatsächlich dann doch nicht das war, was ich lange gesucht habe.
Ja, das heißt ja auch in der Philosophie, ja, das Hier und Jetzt ist das Einzige, was du wirklich beeinflussen kannst. Was morgen ist, weißt du heute nicht. Wenn du jetzt, sagen wir mal die Situation, du hast ja auch unglaublich viele Leute im Handwerk kennengelernt über deine Reise. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, was hat das Karate, was hat der Meisterplan, was hat das Buch, was hat das, wie du dir inspiriert bist, mit deinem beruflichen Weg zu tun?
Gut, der berufliche Weg hatte ich immer mit meinem Interesse für die Kampfkünste verbunden. Dazu gehört einfach auch die Disziplin. Dazu gehört einfach auch das rhythmische Bewegen, rhythmische Arbeiten, sage ich mal dazu.
So Flow State oder wie?
Genau, dass ich einfach sage, okay, ich weiß, wo ich anfange, ich weiß, wo ich aufhöre. Ich schaue, dass ich Dinge nicht doppelt mache und ich schaue, dass ich Dinge gelassen mache, dass ich locker bleibe, weil nur wenn ich locker bin, bekomme ich Ergebnisse. Wenn ich Dinge verkrampft mache, dann werden die meistens nicht so gut. Und wichtig ist auch, dass ich Dinge automatisiere, weil nur alles, was ich automatisch kann, kann ich später auch mal anwenden, wenn ich es brauche. Also sind so viele Sachen, wo da zusammenkommen, wo ich dann auch immer wieder bei meinen eigenen Mitarbeitern, wo ich habe, geschult habe und auch mit Parallelen und Beispielen aus der Fernöstlichkeit, wo man später nochmal draufkommt, wie zum Beispiel vom Meister Teigen, was mich sehr inspiriert hat, wie einfach die Fernöstlichkeit, was schon vor 2500 Jahren aktuell war, heute genauso aktuell ist oder vielleicht sogar aktueller wie früher und ganz einfache Prinzipien ich meine Mitarbeiter mitgeben kann. Und ich glaube, das hilft jedem Menschen, ob es ein Unternehmer ist oder ob es eine Privatperson ist. Eigentlich sind die Situationen dieselben.
Du hast gerade ein paar Punkte angesprochen, die Menschheit schon seit 2000 Jahren. Ich meine, einige Themen hat man ja immer wieder. Ja, du hast gesagt, in dem Subtitel vom Buch steht Glück. Der zweite Teil ist Vitalität. Und Vitalität ist ja jetzt auch was, sagen wir mal, das, wenn ich das kurze Glück suche, nehmen wir es mal so, ja, ich esse jetzt das fettigste Schweinehalssteak, das es irgendwie gibt, trinke dazu 2 Liter Bier, dann habe ich vielleicht kurz ein Glücksgefühl, aber mittelfristig vielleicht nicht unbedingt die Vitalität. Wie hängt das beides laut deinem Meister Teigen miteinander zusammen?
Gut, das Kurzfristige ist doch in Ordnung. Das sollte auch jeder mal machen, solange man es nicht jeden Tag macht. Es geht einfach um den mittleren Weg. Einfach weg von den Extremen und aber weg auch von der Askese. Sondern einfach mal zwischendrin mal eine Schweinsachse essen, aber trotzdem tendenziell sich gesund zu ernähren, weil jeder weiß, was gesunde Ernährung bedeutet. Und dazu gehört einfach ein bisschen Disziplin, dass ich sage, okay, heute so und morgen so.
Du hast im Buch auch in einen Teil drin, aus der Fernöstlichkeit zum Thema Ernährung. Man sollte aufhören oder sich angewöhnen, aufzuhören, wenn man das Gefühl hat, man ist 80% voll. Was sind da die Hintergründe?
Gut, die Hintergründe sind, je besser ich mit meinem Körper umgehe, je länger habe ich was davon. Und je länger werde ich mit ihm gemeinsam alt. Und der Körper muss alles verarbeiten, was wir ihm geben. Also je mehr Nahrung ich ihm gebe, je mehr muss er verheizen. Und je weniger Nahrung ich ihm gebe, je weniger hat er zum Tun. Also je älter wird er mit mir gemeinsam. Und der Vorteil ist, wenn ich bei 80% meiner Sättigung aufhöre, was ganz untypisch ist, gerade für unseren westlichen Bereich, weil man isst sie halt ganz satt, ist ein kurzes, schöner Moment, wo man sich im Nachhinein vielleicht gar nicht so wohl fühlt. Ist es in Japan so, dass gerade da, wo auch die Menschen gerade auf Okinawa sehr alt werden, sich daran gewöhnt haben, erstens ganz langsam zu essen, deswegen auch mit Stäbchen, weil dann isst man weniger, dann kommt die Sättigung nach 20 Minuten oder 30 Minuten schneller und dass die tatsächlich aufhören zum sagen, okay, ich habe eine leichte Sättigung, ich höre auf. Und die sind damit auch dann auch zufrieden, weil die nehmen nicht die Sättigung als das absolute Wohlfühlgefühl, sondern die sagen, ich habe eine leichte Sättigung und mir genügt es.
Also angewohnt. Ich glaube, es gibt extrem viel, du hast vorher schon angesprochen, über die Intuition und über die Gewohnheiten.
Gewohnheiten. Ich meine, wenn man denkt, wie lange sind wir jetzt selber auf der Erde, jeder hat sein Alter. Und über Jahre wiederholt man täglich Dinge, was irgendwo so selbstverständlich werden, wo wir dann auch nicht von heute auf morgen geändert werden können und auch nicht müssen.
Du hast, kann ich vielleicht ein bisschen aus meiner Sicht aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist das Lustige an dem Buch. ich schlage das auf und manche Sachen sage ich, oh, das ist cool. Manche Sachen denke ich, schlage ich auf und denke, oh, das ist was, das habe ich mir schon vor einer Weile selbst aus irgendeinem Grund angewohnt. Und ein Thema, weil wir es gerade von den Gewohnheiten hatten, ist die Morgenroutine. Da gibt es ja auch einiges, das so drin steht. Und ich kann es jetzt einfach nochmal von mir sagen, weil es mir unglaublich immer ein Problem bei mir war, zu sagen, hey, ich stehe morgens auf, was mit den Kindern aufstehen, ist nicht ganz so leicht, dass die Kinder dann ohne großen Streit und so weiter dann irgendwie Richtung Schule abwandern und ich dann irgendwann fertig gefrühstückt, fertig vorbereitet Richtung Büro gehe oder Richtung, also nach Stuttgart runter gehe oder ins Homeoffice gehe. Und dann dachte ich mir, hey, warum verbringe ich denn morgens 3 Stunden Zeit? Und es war tatsächlich manchmal 2, manchmal 3 Stunden oder immer so im Schnitt 2,5, 3 Stunden Zeit und habe das Gefühl, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, außer geduscht. Und ich bereite mal, wo sind die 2,5 Stunden hin? Und dann habe ich was geändert, nämlich meine Morgenroutine. Und das Einfachste, was ich gemacht habe, ist, ich hatte den festen Glaubenssatz, ich muss aufstehen und duschen, damit ich in den Tag komme. Okay. Ich habe gesagt, das ist ja totaler Bullshit. Ich habe gesagt, jetzt stehe ich auf und ich ziehe meine Trainingshose an.
Ja.
Und dann wecke ich meine Kinder.
Okay.
Und ich sage, duschen tue ich dann, wenn ich mich mindestens eine Viertelstunde bewegt habe. Und ich bin tendenziell ein Mensch, ich mag es nicht so krass hart in Routinen drin zu sein. Deswegen habe ich mir überlegt, hey, es gibt 5 Übungen, die ich unter der Woche morgens machen will. Und ich ziehe mir eine vom Stapel und sage, heute ist Beine dran. Oder ich ziehe und sage, heute ist Rudern dran. Oder ich ziehe und sage, heute ist Arme und Brust dran. Und dann weiß ich, Viertelstunde mache ich das und ich weiß es beim Aufstehen noch nicht, was mich heute erwartet. Außer am Freitag, weil dann habe ich die anderen 4 schon gemacht. Und was automatisch passiert ist, ich mache vernünftiges Trinkgewohnheit, nämlich bevor ich Sport mache, trinke ich. Ich mache ich nenne es so Perlen, ja, Kette, habe ich jetzt verschiedene Perlen aufgesetzt und aufgesammelt. Und das ist im Prinzip das, was du in diesem Buch eigentlich durchgängig auch machst. Das sind so Ratschläge. Aber das Problem ist, glaube ich, bei den meisten Leuten, viele wissen eigentlich, was richtig ist. Die Frage ist nur, wie kriegst du es für dich selber, in deinem Alltag, in deinem Leben, in die Gewohnheit. Viele Chefs da draußen wissen, es macht überhaupt keinen Sinn, meinen Mitarbeiter zusammenzustauchen auf der Baustelle, wenn er gerade Bockmist geschossen hat. Zumindest auf der sachlichen Ebene vielleicht schon, auf der persönlichen garantiert nicht. Ja, das weiß jeder. Aber man macht es trotzdem. Und vielleicht habe ich das im Buch noch nicht gefunden, hast du Tipps dazu, was man tun kann, um von diesen Aha, ich sollte, zu Aha, ich bin jetzt routiniert da drin, dass man es mir auch im Karate macht. Ja, diese ganzen Bewegungsabläufe immer wieder, du hast vorher kurz gesagt, sobald ich dann weiß, jetzt kommt die Situation, kann ich es abrufen. Es steht da was dazu drin? Oder wenn nicht, erklär doch mal die 2 Hauptcharaktere, die du im Buch hast.
Also du hast schon so viel gut erklärt, könnte ich in meinem nächsten Buch der Co-Autor werden. Also die Morgenroutine ist eine der wichtigsten, aber gleichzeitig auch der schwierigsten Routine. Mhm. Weil wir haben uns alle an unsere Nestwärme gewöhnt, wir fühlen uns da wohl und jede Minute, wo wir denken, auch nur liegen zu bleiben, tut uns gut. Und das Aufstehen tut einfach weh. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Manche sind früh aufstehen, manche spät aufstehen. Mhm. Aber wenn man die Literatur sieht und die erfolgreichen Menschen sich mit denen unterhält, dann ist die Morgenroutine einer der größten Themen. Und es geht nur, wenn derjenige für sich auch den Vorteil findet, warum er es tut. Das bedeutet, er muss selber einen Grund finden, warum er aufsteht. Und der Grund ist vielleicht, weil er sich gern in der Natur bewegt und er will noch frische Luft atmen, bevor er zum Arbeiten geht. Oder er will noch irgendwelche Übungen machen. Oder er will noch eine Zeitung lesen. Oder er will noch ein Buch lesen. Oder er will noch sich mit seinen Kindern unterhalten. Es muss für ihn einen Grund geben, warum es macht. Und die ersten 2-3 Mal wird es verdammt schwer. Aber dann wird es immer leichter. Und warum wird es leichter? Weil er gewöhnt sich dran, dass er sich wohlfühlt. Und diesen Wohlfühleffekt, den will er wieder haben. Und der kommt dann in dem Moment, wenn er weiß, wenn ich jetzt aufstehe und meine Kinder weg und mit denen noch was gemeinsam tue, dann weiß ich, dass es mir danach gut geht. Und der Körper meldet sich dann auch. Und damit kommt er in die Routine rein. Also die ersten paar Mal ist es am schwierigsten.
Okay, das ist quasi dieses Belohnungssystem zu aktivieren, diesen inneren Schweinehund.
Die Glückshormone, aktivieren, die wir alle haben, die kennen wir alle, aber es geht darum, den Schweinehund zu überwinden, um die Glückshormone zu aktivieren und dann den Körper dran zu gewöhnen, ich möchte immer wieder die Glückshormone haben und dann macht das auch.
Dann ist er stolz
drauf,
mehr.
Ja. Dann kriegt er Lob, also stolz drauf, dann kriegt er Lob, manchmal kriegt er körperliche Veränderungen, manchmal fühlt er sich wohler und sagt, ich will mich morgen auch wieder wohler fühlen. Aber das ist ein Prozess wie bei allem. Erst muss ich was tun und dann kriege ich was dafür.
Und lustigerweise ist es so bei mir gewesen, das, was ich geändert habe mit diesem Duschen, ja, zu sagen, nach dem Aufstehen duschen, dieses Nestwärme verlängern, nennen wir es mal so.
Stimmt, Nestwärme
zu sagen, pass mal auf, ich muss eigentlich gar nicht viel machen, außer diese eine Tätigkeit ändern. Und automatisch kam dann zur Gewohnheit, so sagen wir mal so, ja, wie Perlen. Die nächste. Und inzwischen ist es sogar so, seit Monaten, ja, dass meine Frau immer einen Tee bekommt, noch vorm Aufstehen, ans Bett gebracht, wenn er mein jüngstes Haus verlassen hat, dann gehe ich hoch und bringe ihr einen Tee und sage, so, ich mache jetzt meine Bewegung. Ja. Und dann es ist sie auch eingebunden. Und es gibt dann so ein ganz, ganz rundes Bild. Es ist nicht nur ich, das sind Kinder, das ist die Frau, das ist mein Körper. Das steht ja auch im Buch. Da ist irgendwie alles drin. Meine Ernährung ist mega. Und ich bin drauf gekommen, weil ich einfach nur irgendwo, glaube ich, bei Social Media hat einer geschrieben, deine Morgenroutine ist so das Wichtigste. Das ist im Prinzip, was du ja auch gerade gesagt hast.
Ist ja auch nichts Neues. Haben ja schon viele drüber geschrieben. Man hat es ja auch gehört. Aber es geht einfach mal, es zu tun und selber auch auszuprobieren. Wobei, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Jeder hat seine eigene Morgenroutine und jeder soll das machen, was ihm gut tut. Und auch wie lange es tut. Wenn es bloß 5 Minuten sind. Und wenn er es dann spürt, es tut ihm gut, dann hat er vielleicht die Motivation, am nächsten Tag das 10 Minuten zu machen. Und irgendwann wird er darauf angesprochen, dass er sagt, du bist ja gar nicht mehr so gestresst, bist ja morgens richtig relaxed, die Kinder freuen sich, die Frau freut sich, ja, was ist mit dir passiert? Du, ich bin eine halbe Stunde früher aufgestanden, habe was für mich selber gemacht. So, das ist ja toll. Ja, was ist die Motivation? Das mache ich morgen wieder. Und wenn ich alles kurz vor knapp mache und alle sind gestresst, dann sage ich, du bist ja immer gestresst. Und so sind wir jetzt im Geschäft. Wir gehen morgens gestresst ins Geschäft, kommen gestresst heim und gehen gestresst ins Bett. Und so geht's immer weiter. Und da können nur wir selber die Reißleine ziehen, was zu verändern.
Ja, und man braucht eigentlich auch gar nicht mehr oder weniger Zeit. Man muss die Zeit nur irgendwie anders
investieren. Die Zeit ist da. Jeder hat 24 Stunden Zeit zur Verfügung. Zeit ist genug da. Und jeder hat selber die Verantwortung in der Zeit, wo ihm zur Verfügung steht, die Dinge zu tun, was auch ihm gut tut und was auch seinem Körper gut tut und was auch seiner Familie gut tut und was auch seinen Kindern gut tut. Und es geht nicht nur ums Geschäft. Und man merkt dann auch, dass man durch weniger tun mehr leistet. Also meine Inspiration bei meinen Mitarbeitern in dem Buch ist unterm Strich, es ist nicht mehr Arbeit, es richtig zu tun, und es ist auch nicht mehr Arbeit, mehr Geld zu verdienen. Sondern eigentlich geht es darum, mit weniger Aufwand mehr Geld zu verdienen und mit weniger Aufwand gesünder zu leben und zufriedener zu sein. Und das ist ganz einfach.
Das ist work smarter, not harder.
Das ist ganz einfach. Und das ist tatsächlich, wenn man auch in das Buch reinliest, da sind ganz viele Dinge komprimiert. Und was ich auch nochmal sagen wollte, auch in dem Buch, was auch nochmal ganz wichtig ist, in dem Buch sind einzelne Kapitel sehr kurz, knapp, effizient, und das mögen, glaube ich, auch die Leser sehr gern, auf den Punkt gebracht. Da findet ihr ganze Bücher über ein Kapitel, wo man lesen kann. Aber ich war nie der Typ, ein ganzes Buch für ein Thema zu lesen, sondern für mich ist wichtig, ich greife das raus, probiere es aus, passt zu mir, mach ich's. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass ihr euch nicht beschäftigt mit Dingen intensivst. Lieber euch mal oberflächlich ausprobieren, und wenn es sich für euch gut anfühlt, dann könnt ihr ein bisschen tiefer einsteigen.
Ich hab jetzt gerade, wenn du das gesagt hast, nochmal auch das Buch rausgeholt, und ich habe mir ja verschiedene Textstellen markiert, und eine Stelle, die ich tatsächlich, muss ich für mich selber auch eingestehen, ist eine ganze Weile lang stark vernachlässigt habe, das ist die Stelle über meinen eigenen Körper, oder du hast es ja geschrieben, ihr Körper ist ihnen ausgeliefert, und du hast dann dieses faszinierende Paradoxon drin zum Thema des deutschen liebsten Kindes. Erklär doch mal kurz den Zuhörern, was meinst du mit, ihr Körper ist uns ausgeliefert, und erklär doch mal auch kurz vielleicht dieses Paradoxon.
Der Körper ist uns gegeben, was uns sicherlich in den jungen Jahren gar nicht so bewusst ist, aber unser Körper kann sich auch nicht wehren. Das heißt, alles, was wir unserem Körper Gutes oder Schlechtes tun, er muss es einfach ertragen. Irgendwann wollen wir dann sehen, ob er sich früher meldet oder später meldet. Manchmal ist es dann leider schon zu spät, wenn er sich meldet. Also sollten wir uns selber überlegen, in allem, was wir tun, was wir ihm tun. Und wenn wir ihn lang haben möchten, dann sollten wir ihn auch sehr gut behandeln. Und dann kam ich auf das Thema, auf die Idee. Also meiste von uns haben ein Auto. Das Auto bringen wir zum Kundendienst. Das tankt man mit dem besten Benzin. Das Auto bringen wir zum TÜV. Das Auto reinigen wir mehr manchmal wie, oder pflegen wir mehr wie unseren Körper und uns selber. Und diese Parallele fand ich recht interessant, dass wir eigentlich unseren Körper selber manchmal mehr schunden oder zumuten wie unserem eigenen Auto.
Deswegen
wäre es auch interessant vielleicht, dass wir uns selber auch mal so einen TÜV unterziehen, regelmäßig, und uns selbst mal überprüfen, ob wir fair unserem Körper gegenüber sind.
Ich hab das... Das hat meine Mutter mir, glaube ich, irgendwann mal auch schon vor Jahrzehnten gesagt. Schon, ja, auch auf diese Paradoxen gesprochen, gesagt, das ist schon schräg. Wenn die Leute an der Tankstelle stehen und sich überlegen, welches Öl würden sie für ihr Motor holen, dann greifen sie zum teuersten. Und wenn sie beim Supermarkt stehen und sagen, welches Öl nehme ich zum Frittieren, dann nehmen sie das billigste. Und das ist im Prinzip auch genau dieses Paradoxon. Ja. Wie schräg ist das eigentlich?
Oder welches Wasser trinke? Ja, das reicht, das ist billigste. Aber man guckt gar nicht, wo kommt es her und wie sind Inhaltsstoffe, wie sind da die Ökotests, egal wie.
Welche Fette nimmst du dazu dir?
Ja. Ja, also hochinteressant. Ja.
Und nur wenn du quasi in einem ausgeruhten Körper bist, in einem nicht gestressten Körper bist, in einem, der genug Schlaf hat, darüber schreibst du ja auch, ja. Schlaf ist unglaublich wichtig. Ich weiß, dass viele Zuhörer wenig schlafen, die spät das Büro verlassen, dann noch ein bisschen Freizeit genießen, aber dann teilweise um 5 Uhr oder 5.30 Uhr wieder aufstehen, weil um 7 Uhr die Monteure vom Hof gehen müssen und dann beginnt der ganze Zirkus wieder von vorne. Was glaubst du, was meinst du, wie viel Schlaf sollte man eigentlich so? Ich weiß jetzt, deine Antwort ist individuell für jeden unterschiedlich. Ja.
Ist aber auch tatsächlich.
Aber woran könntest du es festmachen, dass du sagst, hey, denk drüber nach, mach eine andere Schlafroutine? Woran würdest du es festmachen?
Ich gehe eher von der Qualität vom Schlaf aus. Ich sage mal so 6-7 Stunden Schlaf, 8 Stunden Schlaf, da gehen die Meinung ganz auseinander, brauchen wir sicherlich alle. Aber wichtig ist halt, sage ich mal, wenn ich mit freien Gedanken einschlafe und mit schönen Gedanken wieder aufwache, dann darf es auch mal 5 Stunden sein, dann ist die Welt auch in Ordnung. Mhm. Und wenn ich eigentlich merke, ich habe 8 Stunden geschlafen, aber ich bin immer noch gerädert, dann stimmt einfach was bei mir selber nicht. Und dann muss ich einfach gucken, dass ich ein bisschen Ruhe reinbringe in mein Leben und in meine Gedanken. Und ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste, das Durchschlafen. Also sich selber so zu polen und so zu leben, dass man, wenn man einschläft, schläft man. Wenn ich aufwache, dann wache ich auf und dann beginnt mein Tag. Und dann ist es schon mal ein sehr gutes Ziel. Und man redet ja von Schlafstörungen und man redet ja auch von Schlafmittel und man redet von verschiedenen Dingen. Und ich denke, da sollte man sich dann schon mal Gedanken machen, ob ich das meinem Körper zumuten möchte, mich ständig, sage ich mal, zu betäuben, dass ich schlafen kann.
Ich habe auch unabhängig von deinem Buch tatsächlich war lang Gegner und benutze tatsächlich auch nur nachts und zum Sport so eine Smartwatch gekauft. Und das wichtigste Feature bei der Auswahl war Überwachung des Schlafes. Und das ist erstaunlich, weil ich auch so einer der Charaktere bin. Ja, ich kann 8 Stunden schlafen, wach auf und bin nicht erholt. Und ich habe mich gefragt, woran es liegt. Ich schlafe super gut ein und so weiter. Und dann habe ich diese Schlafuhr geholt und die überwacht den Tiefschlaf, den Leichtschlaf und den REM-Schlaf und die Schlafdauer und gibt dir dann quasi so einen Wert an, wie gut warst du im Vergleich zu allen anderen, die diese gleiche Watch haben und so weiter. Und das spielt Alkohol spielt eine Rolle. Da sinkt die Schlafqualität drastisch. Und ich habe andere Faktoren ausgemacht, die möchte ich jetzt im Podcast nicht breitreden, aber 2-3 andere Faktoren ausgemacht, die ich jetzt abstellen konnte, die zu Unterbrechungen meines Tiefschlafs geführt hatten. Und das, allein das erreicht schon. Wie du sagst, ich brauche jetzt nicht mehr 8 Stunden. Ich komme jetzt an mit 6 Stunden klar. Und weißt du, was das Schrägste war? Ich habe einmal gesagt, oh, ich bin so kaputt, die Woche war so hart, ich schlafe zu viel, ich kann. Dann habe ich 9,5 Stunden geschlafen und die Uhr hat mir zu mir gesagt, das war eine ziemlich schlechte Nacht.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe doch voll viel. Also wenn es zu viel ist, bringt es auch wieder überhaupt gar nichts. Lass uns das Thema nochmal kurz schwenken.
Ja.
Jetzt haben wir viel über Körper gesprochen, viel über einen selbst und jetzt gibt es ja aber auch noch die anderen. Ja, das Umfeld um mich drum rum.
Mhm.
Du hast ein Kapitel des Karma. Und das hatte ich letztens, gibt es ja in der Jugendsprache, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber meine Kinder kamen da letztens an und haben gesagt, da ist meinem Sohn was schiefgelaufen, hat meine Tochter gesagt, ja, Karma. So.
Okay.
Was hat es denn mit dem Karma auf sich?
Ja gut, das Karma. Gut, das Wort Karma kommt ja so aus dem Fernöstlichen, aus dem Buddhistischen und da gibt's ja ganz viele verschiedene Auslegungen. Ich sag mal, bringen wir's mal auf den Punkt, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Mhm.
Und wenn ich jemand was Gutes tue, dann geht's mir gut, dann geht's dem anderen gut und dann denke ich auch, dass irgendwann mir auch mal was Gutes passiert, weil ich einfach vom Grundsatz her gute Dinge tue und anderen Menschen glücklich macht.
Geht es auch ins Negative? Was meinst du?
sehe ich genauso auch, ja. Also wenn ich jetzt ständig schlechte Dinge mache und Menschen nichts Gutes zu gut tue, dann glaube ich schon auch dran, dass irgendwann mir auch mal was passiert, was mir dann vielleicht auch nicht so gefällt.
Meine Eltern haben gesagt, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Wenn ich schlechtes Karma hatte, kam irgendwas zurück.
Ich sage, das Karma kann man auslegen in ganz verschiedene Richtungen, kann man auch ganz, ganz tief einsteigen. Ich denke mal, es geht einfach darum, dass man einfach schaut, in dem, was ich tue, tue dem anderen nichts, was du dir selber auch nicht zutun würdest. Ich sage mal so, das ist schon mal so ein bisschen ein vernünftiger Ansatz, um so ein Leben zu führen, dass auch das Karma im Gleichgewicht bleibt.
Ich würde, du hast jetzt auch ein Buch geschrieben, ich würde noch ein Stück weitergehen und sagen, nicht nur tue nichts Schlechtes, sondern positiv gestalten. Also zu sagen, immer dieses positive Sehen bei allem und bei jedem. Also auch, wenn dir eine Situation passiert, die total schräg ist im ersten Augenblick, zu sagen, was ist denn das Positive da dran? Da gibt es ja auch unheimlich viele Geschichten dazu, was augenblicklich jetzt gerade im Moment vielleicht schlecht läuft, was hat denn das Positives? Und dann auch das klassische Thema mit einer Trennung, wenn eine Trennung ist, und da geht eine Tür zu, geht eine neue auf, oder manche Dinge, wenn du es in 5 Jahren in der Zukunft rückblickend betrachtest, sagst, das war so dumm es damals war, es war eines der besten Dinge, die mir passiert sind, weil man als Mensch, wenn man positive Grundeinstellungen hat, eben da weitergeht. Vielleicht steht gerade oder ist letztes Jahr ein wichtiger Mitarbeiter gekündigt oder zum Wettbewerber gewechselt und du denkst dir, shit, schlimm, ja, aber es sorgt vielleicht dafür, dass du den Geschäftsbereich los wirst oder neu aufstellst und wieder aktiv wirst, positiv wirst und sagst, es war ein Triggerereignis, es war in dem Moment zwar doof, aber wenn es positiv gestaltet ist, wird es wieder gut und vielleicht sogar war es dann notwendig, dass es schlecht war. Und das ist im Prinzip auch eine dieser Messages, die du in dem Buch ja auch auf jeder Seite mehr oder weniger verbreitest. Sehen wir, geh voran, mach mit Mut, geh voran mit Mut und ändere das, was dir gerade vielleicht negativ auffällt. Und am Ende, du weißt nicht, wofür es gut ist. Wenn du es aber aus der Perspektive einer grundlegend positiven Grundeinstellung angehst, dann hast du das Problem nicht, dann sagst du, ist mir scheißegal, was die anderen davon denken. Genau. Ich bin überzeugt davon, wenn ich mich positiv verhalte, dann müssen und dann ist es, dann werden mir gute Dinge passieren. Und ich bin schon lange davon überzeugt, dass alles, wo ich heute stehe, aufgrund von Mikroentscheidungen sind, die ich irgendwann mal getroffen habe. Mikroentscheidungen. Und ich sage dir ein Beispiel. Ja. Ich war
der Zinseszins aber auch.
Nein, nicht der Zinseszins. Es sind Mikroentscheidungen, dass du immer sofort intuitiv die richtige Entscheidung in die richtige Richtung triffst. Und das Beispiel, das ich jetzt dazu habe, ist, es war in 2014 an einem Abend, wahrscheinlich im Juni, da habe ich mich, gab es bei der IHK eine Veranstaltung, die hieß, was der Mittelstand von Startups lernen kann. Mhm. Und dann kamen Freunde von mir, die gesagt haben, gehen wir heute Abend radeln. Mhm. Wir machen eine kleine Runde, hier 7 Mühlental und danach Pizza essen. Und ich stand da und gesagt, zack, zack, okay. Zack, zack. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe für mich entschieden, Positives entsteht dann, wenn ich gute neue Menschen kennenlernen. Und beim Fahrradfahren mit meinen Freunden, das kann ich immer machen, aber diese Veranstaltung, da lerne ich Leute kennen. Mikroentscheidung. Ich nenne es Mikroentscheidung, weil das war so dahin.
Intuition an sich.
Und auf der Veranstaltung habe ich den kennengelernt, der dann dafür gesorgt hat, dass Freiraum gegründet worden ist, Memo-Meister entstanden ist und alles, was heute da ist, liegt unter anderem an dieser Mikroentscheidung. Da waren natürlich noch vorher und nachher auch viele. Ja. Aber hätte ich mich damals fürs Fahrradfahren entschieden, dann wäre ich heute garantiert wo ganz woanders. Und das Wichtige ist, auch da wäre es gut. Aber ich bin auch zufrieden, wo ich jetzt bin. Aber wenn ich woanders gelandet bin, wäre es auch gut geworden. Aber zu sagen, Karma ist die positive Einstellung zu vielen, vielen kleinen Grundentscheidungen positiv. Zu sagen, da, wo geht's hin, dahin. Und das ist das, was du im Karate, glaube ich, Intuition mit den Dingern machst, so, ich muss jetzt schnell eine unternehmerische Entscheidung treffen und die heißt, ich rede jetzt nochmal 4 Minuten länger mit Boris, anstatt aufzulegen und 2 E-Mails zu beantworten. Es gibt in deinem Buch, das ist eigentlich ganz schön gewähltes Mittel, diese 2 Charaktere. Magst du zu deinem Panda und zu deinem Meister noch kurz was sagen?
Ja, auf jeden Fall. Das sind ja die Hauptakteure in dem Buch hier. Also einmal der Meister Taigen. Also Meister Taigen ist mir ganz wichtig, weil so hat es eigentlich auch angefangen, als Kind schon. Also als Kind haben mich die Meister, die mystischen Meister, vielleicht kennt ihr es auch, immer interessiert und auch sehr neugierig gemacht, wie die mit ihren Schülern gesprochen haben und die komplizierten Dinge mit einfachen Antworten beantwortet haben. Dann kam er ja zu der Fernöstlichkeit und habe mich immer weiter mit den Meistern befasst, wie die mit ihren Schülern sprechen und die Dinge auf den Punkt bringen. Mhm. Und Meister Taigen, auch in dem Buch, ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Und wie gesagt, hat immer einfache Antworten auf die komplizierten Fragen der Welt. Und Meister Taigen begleitet uns einfach, wie er die Dinge angehen würde, wenn seine suchenden Schüler zu ihm kommen. Und es wird dann umgelegt auf unser westliches, manchmal kompliziertes Denken. Und ich denke, da haben wir einige Sachen einfach auf den Punkt gebracht, die uns helfen, die Dinge nicht so kompliziert zu sehen.
Sehr, sehr, sehr wichtig, ja.
So muss man einfach sagen.
Das Thema ist, es kompliziert wird von alleine. Starte smart und guck, dass es immer wieder keep it simple, ja. Und was hat es mit dem Panda auf sich?
Also Huan.
Ja, genau.
Also bei Pandas fasziniert mich natürlich die Art und Weise, wie die leben. Einmal die Entschleunigung, die Gelassenheit. Schaut mal einen Panda an. Also der ist da und genießt das Leben. Ja. Der sitzt da und genießt das Leben. Vielleicht mögen auch die Pandas deswegen so. Dann haben wir einmal die Einfachheit, der Minimalismus. Also ist auch manchmal wichtiger, wenn man ein bisschen weniger macht oder hat. Mhm. Deswegen hat man am Ende des Tages dann auch nicht weniger. Dann haben wir das Thema Selbstpflege und Erholung. Also wir sehen ja oft die Pandas, wie sie sich selber pflegen und waschen. Also da ist natürlich auch ein Thema für uns selber, dass wir uns auch Zeit nehmen für diese Themen. Vielleicht mehr als nur die Pflichtwäsche morgens und abends. Vielleicht haben wir mal untertags, dass wir mal um uns kümmern. Mhm. Und dann auch Schwierigkeiten mit Humor nehmen. Also wie oft haben wir Situationen am Tag, wo wir selber vielleicht zu streng mit uns und zu streng zu den anderen sind. Vielleicht haben wir mal Dinge mit Humor nehmen und drüber lachen. Also sind alles so Themen, wo ich sage, okay, da passt der Panda sehr gut und deswegen haben wir Huan mit aufgenommen. Und was natürlich ist Umweltbewusstsein. Also wir leben hier auf der Erde, die gehört nicht uns. Und nur wenn es der Erde gut geht, geht es uns gut. Und ich glaube, der Panda ist ja mittlerweile auch ein Maskottchen geworden für Umwelt. Und das war mir ja auch ganz wichtig. Also sind viele Themen, was den Panda betrifft. Und wenn wir die paar Themen in unser Leben nur ansatzweise mit aufnehmen, dann haben wir, glaube ich, schon einiges gewonnen, wenn wir unser Leben selber mal reflektieren, wie wir heute leben, wie heute unsere 24 Stunden aussehen.
Ja, und was man da einfach einiges, ohne eigentlich viel zu ändern, besser machen können.
Und
vielleicht auch glücklicher sein können. Ich habe es ja auch, ich war jetzt ja eine Weile im Urlaub und ich habe ja auch das Buch noch vor meinem Urlaub bekommen und ein paar Sachen da drin mir schon angeeignet. Und ich sage dir jetzt zwei Sachen, die ich im Urlaub gemacht habe, auch inspiriert durch dein Buch. Und das eine ist, ich habe mir vorgenommen, wir waren in Italien, ich habe mir vorgenommen, auf Pasta und Pizza so weit wie es geht zu verzichten. Und zu sagen,
wenn ich hier im Buch drin.
Nein, Körper. Es geht um Körper. Es geht um Körper. Um Ernährung. Was ich meinem Körper tue, da kann er sich nicht wehren. Und zu sagen, ey, warum muss ich jetzt die Spaghetti Carbonara essen oder die dritte Pizza? Dann habe ich gesagt, nee, da gibt es in Italien gibt's so viel leckeres Essen, das auch der Speisekarte woanders steht. Und das ist jetzt nicht im klassischen, wir fertigen Touristen ab, sondern da musst du in ein anderes Restaurant gehen, da musst du in die Seitengassen gehen. Und da findest du dann Essen, das deinem Körper gut tut und die auch Öle benutzen, wie nochmal in dem Vorrat zu sein, gut tut. Und das andere ist, ich habe gesagt, wenn ich jetzt im Urlaub bin, habe ich ja unglaublich viel Zeit. Mhm. Und wenn ich die Zeit investiere und mache dann und meinem Körper was Gutes tun will, dann habe ich gesagt, ich will jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde intensiven Sport machen. Und das habe ich dann auch durchgezogen.
Weil das Wort intensiv schon nicht wieder richtig ist.
Pass auf, intensiv, mit intensiv meine ich jetzt nicht krass hart am Limit, sondern mit intensiv meine ich ganz bewusst konzentriert darauf, jetzt mache ich das. Und das war mal eine Fahrradfahren, das war mal mit meiner Frau, weiß nicht, ob das kennst, so Paddel, das ist so wie Tenniscourt, ja, da spielst du das. Und da habe aber auch meine Gymnastiksachen mitgenommen. Das, was in meiner Morgenroutine ist, habe ich mit in den Urlaub genommen, weil ich gesagt habe, nur weil ich jetzt nicht zu Hause bin, will ich ja trotzdem an dieser Morgenroutine festhalten, zumindest was es von dem Körper angeht. Das alles inspiriert durch auch dein Buch. Insofern hast du bei mir zumindest mit dem Buch den
genauen Zeit. Das hört sich ja für manche Hörer bestimmt jetzt anstrengend an. Die sagen,
nicht, das Urlaub ist der Fall.
Urlaub und Urlaub ist Urlaub und ich will ja mich und lass mich im Ruhe mit solchen Sachen.
Überhaupt
aber genau, Agi, wenn ich die jetzt frage, also siehst ja blendend aus und ich kenne alle Urlaube, da kommen wir nicht blendend zurück, weil dann bin ich am ersten Tag wieder gestresst, aber du siehst blendend aus. Wie fühlst du dich denn jetzt, sagen wir mal, die letzten 3 Wochen, dass du dich mit diesem Buch beschäftigt hast und ein paar Prinzipien für dich umgesetzt hast, ohne dass du jetzt dein ganzes Leben dafür umkrempeln hast müssen?
Ich glaube, das ist das Wichtige, dass es Kleinigkeiten sind, die man integrieren kann. Und ich glaube, der spannendste und wichtigste Punkt, das ist auch das, was ich vorher gefragt habe, ist, wie schaffe ich eigentlich den Wechsel von schlechten Routinen zu guten Routinen? Und du hast es kurz bei der Morgenroutine gesagt, ich glaube, der Kern liegt in dieser Belohnung. Was mache ich? Wie belohne ich mich da dafür? Und beim Sport ist es die Belohnung dieser kurzen Erschöpfung, aber halt auch zu sehen, wie es dir dann gut geht. Beweglichkeit, ich habe viel eingebaut, was meine Beweglichkeit verbessert und spürst jetzt immer und überall, dass einfach da, wo ich früher gerostet habe, jetzt nicht mehr so und geschmeidiger bin. Und super. Kann es nur empfehlen. Es gibt es auch als Hörbuch. Kann man sich auch beim Autofahren anhören. Weil wenn man gerade keinen Bock auf Bauimpulse-Podcast hat, kann man auch The Meister Teigen sich anhören im Hörbuch. Gibt es bei Audible?
Bei Audible, bei Spotify, also der Meister Teigen, also der Meisterplan für ein Leben voller Glück, Vitalität und Selbstbewusstsein, so heißt's.
Das kriegt man überall.
Das ist der Titel ganz. Und das gibt überall, wie gesagt, bei Google eingeben, der Meisterplan, egal wo ihr wollt. Was ich noch dazu sagen wollte, auch das zieht sich das komplette Buch durch. Alles, was Spaß macht und Freude bereitet, ist leichter zu lernen. Und es macht keinen Sinn, irgendwas zu tun, was keinen Spaß bereitet. Und alles, was unangenehm ist, findet einen Weg, wie ihr dieses Unangenehme in Spaß umwandelt. Und dann werdet ihr auch eure Gewohnheiten ändern können.
Das ist ein sehr, sehr cooles Schlusswort. Boris, ich weiß, du wirst noch ein zweites Buch schreiben, da reden wir dann bei Gelegenheit mal drüber. Wir sehen uns sowieso immer wieder, auch über das Handwerk digital, wo du ja ins Leben gerufen hast. Haben wir ja auch viele coole Sachen noch vor. Wir werden auch noch eine weitere Bauimpulse-Folge für ein ganz anderes Thema aufnehmen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und vielen Dank, dass du dieses Buch geschrieben hast. Man muss den Autoren ja auch danken, weil es eine Bereicherung ist. Vielen Dank, dass vielen Dank, dass ich es bekommen habe, aber ich habe es mir tatsächlich bestellt und bezahlt.
Genau.
Das heißt, ich
fehlt nur die Rezension auf Amazon, oder? Die kommt noch.
Ja, die habe ich schon.
Oh, okay, also guck ich mal nach.
Genau. Schau mal nach.
Nee, also vielen Dank auch dafür. Also wie gesagt, das ist der größte Stolz für mich, wenn ich das Buch jemand gebe und er kann nur 1-2 Sachen aus dem Buch in seinem Leben integrieren. Das war ja auch der Auftrag von diesem Buch und wir könnten uns jetzt noch ganz lang drüber unterhalten. Ich glaube, wir könnten über so viele Themen auf den Punkt bringen. Leider fehlt die Zeit dafür, aber vielleicht nochmal ein andermal.
Vielleicht mal bei einem Barcamp, bei einem Bier, an einem Abend, wenn alles schon gesprochen ist, auf dann reden wir über das Kapitel 10, Reichtum der Zufriedenheit.
So machen wir es.
Ich wünsche dir was. Vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut.
Super cool, danke. Dir alles Gute.